BR Heimat lesen.
Recht herzlich, grüß Gott miteinander und willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon ist der Frühbeiß Stefan. Sagen Sie, kennen Sie Arthur Achleitner? Ich gestehe, ich kannte ihn nicht. Arthur Achleitner war erstens Niederbayer und zweitens Schriftsteller. Gebürtig in Straubing, 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Gut gemeint, aber nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, schreibt Wikipedia, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner begleitete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den Wittelsbacher und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisiert er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. 1897 verlieh Friedrich I., Herzog von Anhalt, Achleitner den Titel eines Professors und drei Jahre später, 1900, den Titel eines Hofrats. Weitere drei Jahre später wurde Achleitner durch den gleichen Landesherrn zum Geheimen Hofrat befördert, was offensichtlich noch mehrer ist. Am 29. September 1927 starb er 69-jährig in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. In den kommenden Wochen werden wir uns seinen Erlebnissen zuwenden. Und sowas kann niemand besser vorlesen als Christian Jungwirth. Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Ich wünsche Ihnen beim Zuhören viel Vergnügen und eine gräbige Radiostunde.
Der Bärenlehrer. In der Stube des berühmten Husarenwirtes zu Garmisch saßen wir einst und waren guter Dinge. Auf einer Körperseite waren wir schon blau angelaufen, so schön wirkte das Latein des Forstgehilfen. Aber auch der junge Lehrer war nicht vom Blei und gab die kernigsten Vierzeiligen zum Besten. Und gut ist ein Ganserl, ein Wildbrat, ein Fisch, und gut ist ein Flaschen Champagner am Tisch. Und süß ist der Honig, noch süßer der Met, aber süßer ist der Busserl, wenn's das Dirndl versteht. Und schön ist ein Rosen, ein Garten, ein See, und schön ist das Dirndl, noch schöner, ein Fee. Aber schöner als alles, das schönst, was ich kenn, sind 5 Millionen in Bankaktien. Da kriegen die alles, ein Garten, ein See, ein Schloss und ein Dirndl, ein Weib wie eine Fee. Da, weil ich meiner Lebtag kein Millionär sein nicht wir, drum ist für mich das Beste ein gescheite Maß Bier. Wir verstanden den Wink und der schäumende Gerstensaft verjagte den kannibalisch-bayerischen Durst, der am empfindlichsten ist, wenn der Mensch kein Geld nicht hat. Der junge Lehrer taute den auch bald völlig auf und mit Staunen vernahm die Tafelrunde, dass der Schulgehilfe ein gewaltiger Bergsteiger vor dem Herrn und ein schneidiger Kamerad sei. Aus der Wunderwelt des Hochlandes wusste er gar viel des Interessanten zu erzählen. Und den Koloss der Zugspitze kannte er, wie man zu sagen pflegt, in- und auswendig. Auch der Forstgehilfe bestätigte die für einen Schulmann ungewöhnliche Schneidigkeit unseres Zechgenossen, und so hielten wir ihn denn für ein besonders Mannsbild. Nicht so aber die rabenschwarze Fanny, die flinke Kellnerin im Husaren, die dem Schulgehilfen lange Zeit von ihrem Winkel beim Ofen zugehört hatte, plötzlich aber meinte er, der Schulgehilfe hätte jetzt grad genug die Herren steigen lassen. Der junge Mann ward blutrot im Gesicht. Aber das Franzerl kümmerte sich nicht das Mindeste um seine Verlegenheit und stichelte ganz perfekt weiter mit der Bemerkung, der Lehrer solle doch auf seine Aufschneidereien auf auch die schöne Geschichte von der Nacht im Loisachtal erzählen. Wir spitzten die Ohren und fassten den schier in Verzweiflung dasitzenden Schulgehilfen fester ins Auge. Und raus musste die Geschichte, da half kein Sträuben. Ich erzähle also dem Lehrer nach. An einem prachtvollen Sommertag war's, dass ich für den Pfarrer von Garmisch eine Kommission zu besorgen hatte und gegen Abend von München in Murnau anlangte, von wo ich der Ersparnis des Postomnibusgeldes halber die 5 Stunden bis Garmisch zu Fuß zu laufen begann. Das ging anfangs ganz flott, bis die Haxen schließlich doch etwas nachließen und hinter Oberau das Marschtempo gemäßigter wurde. Still und einsam war die vom Mond sanft bestrahlte Gegend im Loisachtale. Majestätisch ragen die Felskolosse zum nächtlichen Himmel. Der Nachtwind rauscht durch die Wipfel des Hochwaldes und leise plätschern die Wellen der silberglitzernden Loisach. Ein unendlicher Friede liegt über der schönen Landschaft und stimmt die Menschenseele fromm. Eine weitere Stunde mochte ich so fürbaß gewandert sein auf der einsamen, mondbeschienenen Landstraße, als plötzlich weit unten eine schwarze Gestalt auftauchte. Wenn man in langem Marsche allein durch die Nacht wandert, macht eine plötzlich auftauchende Gestalt einen Stutzen. So scharf auch die Augen arbeiten, es lässt sich nicht erkennen, was da unten die Straße einherwandelt. Sollte es ein ausgekommener Stier sein? Wäre nicht übel. Doch die Gestalt ist nicht so groß, auch fehlen die Hörner. Eine Kuh ist es auch nicht, für einen Hund ist es zu groß. Zum Kuckuck, das wird ungemütlich. Zudem versteckt sich eben der Mond hinter den Wolken. Stärker rauscht es im Walde, von Farchand herüber schlägt es in feierlichen Tönen die Mitternachtstund, so recht zum Gruselig werden. Zaghaft habe ich mehrere Male den Schritt gehemmt, aber was nützt das Stehenbleiben? Ich stapfe also wieder weiter, den Blick starr auf das unbekannte Tier gerichtet, das langsam aber direkt auf mich zuschreitet. Noch etliche 30 Schritte mag die Entfernung betragen, da plötzlich leuchtet das Mondlicht wieder voll herab. Vorn hebt das Tier den Kopf und sichert durch die Nachtluft. Um aller Heiligen Willen, ein Bär! Die Haare sträuben sich, die Knie schlottern, eine Gänsehaut überfliegt den Rücken. Allmächtiger Gott, ein Bär in dieser Wildnis, um Mitternacht auf Raub ausgehend und ich keine Waffe, nicht mal einen Stock. Ich bin verloren. Alle Schrecken der Todesangst befallen mich. Ich stammle ein Stoßgebetlein, dann aber einen raschen Blick auf die nächsten Bäume geworfen. Es gibt nur noch eine Rettung. Nauf auf den höchsten Baum! Und so schnell bin ich in meinem Leben nicht in die Höhe gekraxelt als selbiges Mal. Mit schlotternden Beinen und klappernden Zähnen hocke ich oben auf schwachem Astgezweig und starre mit fürchterlichem Entsetzen auf den herantrottenden Bären. Noch ein paar Schritte, jetzt ist er vor meinem Baum. Der Bär schnüffelt in die Luft, äugt blutgierig herauf. Mir steht das Herz still vor Angst. Ein schwaches Gebrumme tönt herauf, dann setzt sich Meister Petz und wartet. Entsetzlich. Er wartet, bis ich vor Todesangst ihm in den Rachen falle. Er wird mich aushungern auf der schwankenden Baumeshöhe. Ich bete mit klappernden Zähnen das Sterbegebet. Eine neue Gestalt taucht auf. Gottlob, es ist ein Mensch, ein Mann, der gemächlichen Schrittes die Straße heraufwandelt. Der Mann geht seinem Verderben entgegen. Ich kann ihm nicht helfen. Lieber er vom Bären zerfleischt als ich. Nun ist er vor meinem Baum. Er guckt erstaunt herauf zu mir und sagt dann gemütlich, »Ging es nur runter, mein Bär tut ja nix.« Sprach's, nahm den guten Meister Petz an der Kette und beide trollten einträchtig weiter. Wir lachten, dass die Augen nass wurden. Und immer wieder brach ein Gelächter los, wie die Details der Schreckensnacht durchgenommen wurden. Und schier zum Ofeneinschlagen war die Situation, wie die Kellnerin meinte, es wäre wirklich sehr gescheit gewesen, dass der Herr Lehrer auf dem Baum nauf wäre, weil ein Bärskraxeln auch gut könnt. Der Bärenlehrer lachte schließlich mit, und aus dem vergnügten Abend ward ein angebrochener Vormittag.
BR Heimat lesen.
Unterwegs. Von den Bergriesen her streicht der Abendwind. Langsam erglühen die Zacken und Kuppen, leise erklingen im Choral und durch Orgelton die Stimmen der jungen Stiftsdamen des alten Klosters im Bayerischen Meer. Im murmelnden Spiele netzen die Wellen das liebliche Ufer, die gottbegnadete Stätte der uralten Klostergründung der Hermine gilt. Die Tochter des Karolingers Ludwigs des Deutschen schlummert im Kirchenschiff. Eine spätere Zeit hat ihr Grab mit einem von den fränkischen Lilien umblühten Gitter umgeben. Das Ave Maria zittert durch die laue Luft. Langsam verhallen die lieblichen Töne über den Wellen und Dämmerung umfängt die idyllische Landschaft. Still ist's geworden im weiten Gemäuer hinter dem romanischen Portal, gegen das einst die Süddeutschland überflutenden Hunnen drohend ihre Spieße schwenkten, aber dennoch weiterzogen, weil der weite See nicht zu durchschwimmen war. Eine klassische Stätte, diese Fraueninsel, heute noch weniger als früher beachtet, weil die Tausende nur ins bayerische Versailles auf der nachbarlichen Herreninsel hasten und dann mit dem nächsten Kurierzuge wieder weiter. Was ist auch die kleine Fraueninsel? Ein verschwindend Fleckchen Erde mitten im Wasser, ein paar Fischerhütten, ein Kloster, ein langgrasiger Friedhof, ein Wirtshaus und der lange Dampfschiffsteg. Wer wird da aussteigen? Ja, wenn es Chioggia oder Murano wäre, aber nur ein bayerisches Inseldorf. Für uralte Altarbilder, baltische Adelsnamen und Priestergrüfte interessiert sich nicht jedermann, und das ist gut. Auch die Maler haben ihr Lieblingsheim verlassen, nur Christoph Ruben nicht, der sich an seiner Lieblingsstätte zum Schlummer betten ließ. Das der Zivilisten gehörige Wirtshaus dürfte die interessanteste Künstlerherberge des Oberlandes gewesen sein. Die Chronik wird kaum mehr gezeigt, nur besonders vertrauenerweckenden Leuten und Namen von Klang. Die Sage ist auch am Chiemsee nicht stumm. Die Wellen des Bayerischen Meeres murmeln vom tragischen Geschick der wunderschönen Mathilde, der Tochter des in der Schlacht bei Ampfen gefallenen Ritters Kunz von Helfenau, die ihr Oheim zwang, in Frauenwörth den Schleier zu nehmen, damit er ihr Erbe an sich reißen konnte. Drüben im Herrenkloster lebte zu gleicher Zeit ein junger Mönch, Berchtold aus ritterlichem Geschlecht, der öfter zu geistlichen Verrichtungen zur Fraueninsel gefahren kam und hier die Nonne kennenlernte. Sein Schicksal glich dem ihren. Sie liebten sich bald und dem Drange seines Herzens folgend bestieg er nachts den Nachen, wobei ihm das Licht aus der Klosterzelle als Leitstern diente. Da führten kirchliche Exerzitien eine einsame Absonderung herbei. Von Sehnsucht geblendet glaubt der Rittermönch gleichwohl einen Lichtschimmer zu gewahren und stößt trotz des fürchterlichen Unwetters vom Ufer der Herreninsel ab. Der rasende Sturm erfasst den Kahn, der rudernde Arm erlahmt, der rasende See erfasst sein Opfer. Von dunklen Ahnungen erfüllt eilt Mathilde nach Vollendung der Bußübungen ans Ufer. Des geliebten Auge ist gebrochen, aber auch die Nonne erbleicht zum Tode. So werden beide entseelt gefunden. Ein Klausener, der nach einem Leben voll schmerzlicher Erfahrungen noch ein Herz im Busen trug, bestattete beide in geweihter Erde in einem Grabe. Bayern hatte noch seinen heißgeliebten Ludwig II. Und an seinem Wunderbau arbeiteten Tausende von geschäftigen Menschenhänden. Caius Möller erinnerte damals an Ferdinand Freiligrath, der in St. Goarshausen anlässlich des Baues von Stolzenfels grimmig sang, wie man doch für künftige Ruinen sorgt. Und Möller meinte, der westfälische Dichter werde am Rhein Unrecht erhalten. Für das Buen Retiro des geistreichsten Bayernherrschers aus dem Haus Zweibrücken werde diese finstere Weissagung vielleicht noch in einer von der jetzigen Generation zu erlebenden Zeit Geltung finden. Seltsam genug, dass Caius Möller in so kurzer Zeit Recht bekommen hat. Vor wenigen Wochen war erst zu lesen, dass altes Eisen- und Bleirohre partienweise im Schloss des unglücklichsten der Könige verkäuflich seien und dass der nicht ausgebaute rechte Schlossflügel niedergerissen werden wird. Wer weiter wandert, ereilt bald die lieblichsten Landschaften der Alpenwelt. Im dichten Grün des Waldes versteckt das Wildbad Adelholzen mit den Erinnerungen an bayerische Kurfürstenzeiten. Ferdinand Maria und Max Emanuel haben es verstanden, nach Bedarf Korn, Fleisch und Wein aus dem jeweilig besuchten Landbezirk als freiwillige Geschenke einzubringen. Dafür lebte unter Ferdinand Maria ein Großteil des piemontesischen Adels auf Kosten der bayerischen Kurfürstin Adelheid von Savoyen. Zwischen den hübschen Dörfern Siegsdorf und Maria Eck steht eine Feldkapelle bei einem großen, sitzförmigen Stein. Hier soll die Gottesmutter auf der Flucht nach Ägypten geruht und den Eindruck hinterlassen haben. Ist es Freda, die ihren verlorenen Gatten sucht? Auf Frau Holle deutet der benachbarte Hollwegerhof. Hier ist auch der reichhaltigste Fundort für Numuliten. In Siegsdorf selbst ist es ein Grabstein, der zu denken gibt. Ein freisinniger Priester und Professor namens Josef Pichler liegt im dortigen Kirchhofe. Ein blutarmer, mühsam emporgerungener Bauernsohn verfiel er in eine Art von Besitzhunger, vergriff sich auf einer Petersburger Studienreise an der ihm zur Verfügung gestellten kaiserlichen Bibliothek und wanderte nach Sibirien. Bald begnadigt kehrte er in die Heimat zurück und starb in jungen Jahren einsam und verschollen. Der Name mancher oberbayerischen Bergstadt hängt mit Sage und Dichtung zusammen. Nicht zum geringsten das reizende Traunstein. Im Bett der munteren Traun liegen zwei Felsen, der sogenannte Traunstein mit dem auf der Höhe gelegenen Spatzenkirchel und abwärts der Klopenstein, worin eine Kapelle gehauen ist. Da wie dort hat der Berg im Lauf der Zeit sich gespalten. Der Spatzenfels stürzte herab und begrub eine herrschaftliche Kutsche samt den Insassen, weil sie der kirchlichen Handlung nicht achteten. Nur der Wagenlenker, der sie gewarnt, kam mit dem Leben davon. Es ist ein Rupes Sparsus oder Spazza Pietra. Die Traun wird manchmal so seicht, dass selbst schwere Wagen behufs Wegkürzung durchfahren. In alter Zeit wollte einst ein Fuhrmann mit schwerbeladenem Wagen durch die Traun, doch inmitten des Flusses brachte er trotz aller Hiebe die Rosse nicht mehr vorwärts. Da begann in Haslach drüben das Geläute des Abendsegens. Der Fuhrmann aber fluchte statt zu beten und rief, ich wollte gleich, dass alles zu Stein würde. Im selben Augenblicke war der Fuhrmann, Wagen und Gespann in einen Steinklumpen verwandelt. Die Überreste sieht man heute noch in der Traun und von diesem Stein hat die gemütliche Stadt ihren Namen erhalten. Dass das stille Städtchen einmal viel genannt wurde, ist so ziemlich vergessen worden. Es war im Jahre 1868, als die für das Zollparlament inszenierte Wahlbewegung den berüchtigten Reservistenaufruhr hervorrief. Man hatte den Bauern erklärt, der neue Landwehreid anlässlich der Einführung des neuen bayerischen Wehrverfassungsgesetzes laute auf den König von Preußen und der Aufruhr war fertig. Ein gerade des Weges daherkommender, gänzlich unbeteiligter Forstgehilfe ward bei dieser Gelegenheit erstochen. 2 Jahre darauf brachten die Rebellen ihr Totenopfer für das Vaterland an der Loire. Sie fochten wie die Löwen und starben den Heldentod in den Reihen des Infanterie-Leibregiments. Und als der große Dulder von Sanremo, Friedrich der Vielgeliebte, in Chiemgau an einem Sedanstag späterer Jahre Heerschau hielt über die bayerischen Truppen, da zeigte sich das treue bayerisch-deutsche Herz der Veteranen und ehemaligen Aufrührer gegen den fiktiven preußischen Landwehreid. Nach beendigtem Manöver wollte man sie heimschicken, aber die Chiemgau-Bauern bestanden auf dem Vorbeimarsch vor ihrem jubelnd begrüßten siegreichen Feldherrn, dem Führer der 3. deutschen Armee des Jahres 1870. Wer mit offenen Augen und Ohren, das Herz am rechten Fleck, tiefer hinein und hinauf wandert, der wird in Friedhöfen schlummernde Napoleoniden manche blutige Reminiszenz an die Kämpfe zu Beginn unseres Jahrhunderts finden, Während auf dem rauen Pfort der Jungen vielfach das eiserne Kreuz des glorreichen Feldzuges gegen den gallischen Erbfeind zu sehen ist. Die Zeiten haben sich auch in den entlegenen Bergdörfern geändert. Das biedere Volk ist gut bayerisch geblieben, aber auch gut deutsch geworden.
BR Heimat lesen.
Verstiegen. Konsequenz. Was das für ein schwerwiegendes Wort ist. Ob mit oder ohne Zeugen, sie kann fürchterlich werden. Kommt die Leidenschaft in Betracht, dann wirft sie der Seemann über Bord und der Gebirgler, den die Gamskreß wie Simson stark macht, in die tiefste Schlucht. Saust einer einmal ab und kommt mit zerschundenen Knochen doch noch glücklich davon, er verspricht sich selbst, die Konsequenzen zu ziehen und nicht mehr Gott und die Felsen zu versuchen, bis die Notwendigkeit, fliegen zu lernen, wieder an einen herantritt. Ob Berthold Schwarz je geahnt hat, welche Zauberkraft im Schießpulver ruht? Ich habe schon als winzig kleiner Bub das Schießpulver achten gelernt. Nicht wegen des Schießens, zur Stopselbüchse braucht es der ABC-Schütze noch nicht, sondern wegen seiner Heilkraft. Lebendig zerstoßene Krebse mit Schießpulver vermengt, geben nach unserem Volksglauben ein Schutz- und Heilmittel gegen Fieber und Halsleiden. Mich, kleinen Knirps, soll das Mittel eins gerettet haben, behauptete die alte Dienerin unseres Hauses, die es wissen konnte. Von da an bis ins voll ausgewachsene Mannesalter beherrscht mich eine gewisse Liebe für das Gemengsel von Salpeter, Schwefel und Kohle, besonders wenn das Eisen des Gewehrlaufs noch dazukommt und gar erst die Läufe der Gazelle der Alpen dazu. Das Leben eintauschen für ein Gamskrickel, wie verrückt. Und doch hat's fast schon jeder Bursch getan, den seine Mutter mit der nötigen Schneid zwischen Berg und Tal in die Welt gesetzt hat. Und Doktoren der grundgescheiten Philosophie auch schon. Man darf bloß unseren genialen Ganghofer Ludwig darüber ins Gebet nehmen, der mehr Pulver verschossen hat, als mancher General gerochen. Doch ich will einen Konsequenzfall erzählen, der mich im vorigen Sommer beten gelehrt hat. In meiner Münchner Studierstube klingelt's am Telefon und der Telegrafenbeamte übermittelt durch den Fernsprecher die inhaltsschweren Worte »Prachtbock Hasenstrich bestätigt, komm zur Pirsch«. 12 Stunden später atme ich die erquickende Luft des obersteirischen Hochlandes. Die Nacht durchgefahren und morgens angepirscht. Wie der jähe Wechsel auf die Menschenseele wirkt. Gestern noch wimmelnd im Häusermeer der aufstrebenden, kunstsinnigen Großstadt, heute mitten in starrer Felsenwelt, die Pulse fiebernd vor Erregung, die Lungen gierig die balsamische Luft einatmend. Die Eisen am schweren Bergschuh geht es vorsichtig durch Geröll aufwärts. Die Lichter arbeiten scharf und das Spektiv muss zweifelhafte schwarze Punkte aufklären helfen. Ha! Dort oben in den Wänden. Ein schwarzer Punkt, so groß wie von 5 bismarckschen Bleistiften gemacht. Ein Gams im schwarzbraunen Kittel. Aber verteufelt hoch. Abwinden. Gut. Anpirschen. Ja, das wird lange dauern. Eine halbe, eine ganze Stunde, bis das Karende erreicht ist. Dann über den anscheinend nicht zu steilen Felshang aufwärts, über den in wasserreicher Zeit der Staubfall herniedersaust. Ein saures Stück Arbeit. Jetzt sind wir oben und das Spektiv sucht den Bock. Hochgegangen, der schlaue Kamerad. Umkehr nach so saurem Aufstieg? Nein, lieber die Strapazen noch einmal durchkosten. Der Bock muss herunter. Wenn man nur wüsste, wie das Terrain oberhalb der Felswand ist, über welche der Staubfall jetzt in Faden rieselt. Die Situation wird nämlich etwas heikel. Die schräg abfallende Wand hinanzuklettern ist keine Hexerei, aber wenn das Hochterrain oben kein Weiterkommen zulässt und der Steiger dieselbe Wand wieder herunter muss, dann ist die Möglichkeit des Absausens recht nahe gerückt. Aber der Bock! 4, 5 recht vorsichtig mit den Zacken der Steigeisen in den Felsen eingebohrte Schritte und das Wandel ist überstiegen, aber oh weh! Ein neues Couloir baut sich auf im Hallbrondell mit interessanten Schrofen, ein Terrassenbau, der den Gemsen günstiger ist als dem Weidmann. immer vor und aufwärts. Retour geht es nicht mehr, das lässt dein Blick nach abwärts nur zu deutlich erkennen. Aber hinauf die glatten Wände geht es, wie der erste Augenschein lehrt, auch nicht. Also lebendig gefangen. Das kann hübsch werden. Aber der Gams ist doch auch herauf und hat einen Ausstieg vom Rondell gefunden. Wenn man nur wüsste, wo der Bock ausgestiegen ist, ich würde ihm mit den eisenbewaffneten Füßen keck nachsteigen, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Ich suche mit dem Glase das Terrain sorgfältigst ab, finde aber keine Möglichkeit, dem Felsengefängnis zu entrinnen. Das wird bedenklich. Von oben brennt die Sonne mörderisch herab in den Kessel und macht den Aufenthalt auf dem heißen Felsen nicht gerade angenehm. Der Humor ist im merklichen Abnehmen. An seine Stelle tritt ein Gefühl wachsender Depression und im Gehirn hämmert das furchtbare Wort »verstiegen«. Aber der Verstand muss bleiben, sonst ist das Leben wirklich verloren. Die Wände sind zu steil, um einen tollkühnen Aufstieg zuzulassen. Nur am linken Flügel des Rondells könnte ein Entrinnen möglich werden, wenn die Höhe von etwa 2 Klafter an glatter Felswand gewonnen wird. Dort hängt über dem Felsrand ein Latschenarm herüber. Kann ich den erreichen? Und wenn er dann das Gewicht des Menschen mit der Ausrüstung hält, dann, ja, dann kann die Situation möglicherweise von vorn anfangen. Wie aber 2 Klafter emporkommen, ohne Flügel? Mit der Spitze des Bergstockes bohre ich ein Loch in den Felsen zum ersten Halt für eine Zacke der Steigeisen am Fuße. Nun ein zweites Loch für den zweiten Fuß, dann mit den Fingern an die Wand geklammert, den Körper fest daran geschmiegt, hängt ein waghalsiger Mensch im Kampf um sein Leben in der Luft. Lässt die Eisenzacke aus, dann guten Nacht, schöne Bäuerin. Die Augen suchen eifrig nach Felsbuckeln und Vertiefungen, die das Einsetzen der Eisen für den nächsten Tritt gestatten. Nichts zu sehen für den ersten Blick. Aber 15 bis 20 Minuten und länger, da findet das Auge doch minimale Vertiefungen und langsam und vorsichtig hebt sich das Bein zum neuen Tritt. Gottlob, es hält. Nun zum anderen. Und wieder beginnt das Suchen. Wenn nur die Beine fest bleiben und nicht ins Zittern kommen, was freilich kein Wunder wäre, denn das ganze Körpergewicht ruht stets nur auf einem Bein und dieses nur auf einer Eisenzacke, auf einer Felsenlage von der Dicke eines Messerrückens. Dazu brennt die Sonne herab zum Verschmachten und die Wand will kein Ende nehmen. Nur etwa 2 Klafter ist sie hoch und weit über 1 Stunde dauert der Kampf, sie zu überwinden. Endlich, noch ein vorsichtiger Tritt und der Latschenarm ist erreichbar mit einer Hand. Wird er halten? Si, si, molto bene. Se no, adio. Es muss gewagt werden. Gleichgültig, mit welchem Erfolg. Herab kann ich nicht mehr, außer im todbringenden Sturz. Leider kann nur der linke Arm den Latschenast erreichen. Ein unendlich vorsichtiger Griff. Ein Klimmzug und an einem dünnen Baumast hängend schwebt ein Menschenleben an glatter Felswand. Dann stemmen sich die Knie an die Wand, sie rutschen, sie bluten, bis ein Knie die Höhe gewinnt, jetzt schnell hinüber mit dem Bein und in das Geäst der Latsche gegriffen und den anderen Fuß nachgezogen, just zur rechten Zeit, denn der Ast ist an der Felskante durchgerieben. Wieder baut sich eine Strophe auf, aber sie ist mit etwas Zwergholz bewachsen und lässt das Aufklettern ohne besondere Schwierigkeit zu. Nach 2 Stunden Kampfes um das Leben, in des Wortes wahrster Bedeutung, ist die Höhe ganz gewonnen. Ich schäme mich nicht einzugestehen, dass ich mich auf die arg zerschundenen Knie warf und Gott inbrünstig für die Errettung dankte. Zugleich gelobte ich mir selber und meinen fernen Lieben, die Konsequenzen zu ziehen. Niemals wieder soll das Leben in solche Gefahr gebracht werden. Der Abstieg gelang ohne Schwierigkeit auf einem schmalen Jagersteige. Wie die Konsequenzen gezogen wurden. 2 Tage darauf saß ich jenseits der Enz inmitten einer unbeschreiblich großartigen Wildnis in der gleichen Klemme. Wieder im Eifer verstiegen, durch eine Räuschen aufwärts bis auf eine Kante, die jäh abgestürzt in gähnenden Abgrund. Weder hinunter noch hinauf gibt es einen drinnen. Wild fegt der Gewittersturm über die unwirtliche Höhe, kalt durchschauert es den am Felsen liegenden Körper. Aber die ganze Majestät des starren Hochgebirges tut sich auf in dem Kampf der entfesselten Elemente und lässt die bedenkliche Situation momentan vergessen. Dann aber treibt die schwindende Zeit zu einem Entschluss. Der etwa bergstockbreite Abgrund muss überquert werden durch einen Sprung auf ein Felsblatt, von dem eine schmale Schneide abwärts führt. Fast mit Gleichgültigkeit ward der Sprung ausgeführt, und die kaum 3 Zoll breite Schneide ging es kaltblütig hinab, dass die Eisen knirschten. Die Angst kam diesmal merkwürdigerweise erst, wie der tollkühne Marsch vollendet und die Sohle des weltverlassenen Hochtales erreicht war. In einem Heuschober übernachtend, stellte sich Aufregung und Fieberhitze erst während der Nacht ein. Doch der niederprasselnde Gewitterregen beschwichtigte die erregten Nerven und früh morgens im leuchtenden Sonnenglanze war alles vergessen, auch das Konsequenzen ziehen. Gott verlässt keine Deutschen. Wenn er ein bisserl böhmisch kann, pflegt man im Lande des Grafen Tafe zu sagen.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Christian Jungwirth hat gelesen und das wird er auch an den kommenden Sonntagen tun. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gern wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin www.br-heimat.de. Und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen recht schönen Sonntagabend und dann eine gute Woche. Dankeschön fürs Zuhören. Der Frühbeistefan sagt, pfiat Gott.